Menschen helfen, Jesus zu finden. Dieses Thema beschäftigt uns seit geraumer Zeit und wir haben dazu eine kleine Predigtreihe gestartet, die wir heute aber dann auch beenden wollen. Menschen helfen, Jesus zu finden. Ich möchte es gleich ganz persönlich machen am Anfang. Es macht ja keinen Sinn, dass wir da so lange in Theorie unterwegs sind. Wenn ich an diesen Satz denke oder wenn er mir neu vor Augen steht, dann denke ich zum einen an meinen Schulfreund Thomas. Thomas hat mich immer wieder eingeladen und nicht aufgegeben, obwohl ich ihn oft versetzt habe und versucht habe, wie ich ihn umgehen kann. Ich denke bei diesem Satz an meine Arbeitskollegin Sabine, als ich ein Praktikum gemacht habe in einer sozialen Einrichtung, die immer für mich gebetet hat, was ich aber erst im Nachhinein dann festgestellt habe. Und ich denke an Gott selbst, an Jesus Christus und bin ihm dankbar dafür, dass er mir den Glauben an ihn ermöglicht hat. Glaube ist eine Gabe, ein Geschenk, aber fußt schon auch auf der Bereitschaft, das Leben Jesus anzuvertrauen von unserer Seite aus. Ich glaube, ich war nicht einfach zu überzeugen, aber Jesus und Gottes Geist hat es geschafft. Ja, diese Personen kommen mir dankenswerterweise in Erinnerung, weil sie maßgeblich daran beteiligt waren, dass ich zu einem Leben mit Jesus Christus gefunden habe. Und ich habe diese Zeile heute Morgen jetzt wieder ganz bewusst gesungen aus diesem Lied, Herr schönster Jesu, nichts soll mir werden lieber auf Erden als du, Herr Jesus Christ. Es ist Jahrzehnte her, aber diese Personen, die ich genannt habe, waren das, was wir hier finden im Johannesevangelium Kapitel 1. Sie waren ein Stück weit Wegweiser für mich, sie waren ein Stück weit Wegbegleiter zu einem Leben mit Jesus, ja, und der eine oder andere war auch ein Wegbereiter für das Leben mit Jesus Christus. Und darf ich jetzt persönlich schon mal zu Beginn dieser Predigt zwei Fragen stellen. Die erste, für wen bist du dankbar, weil du sagst, ja, die und jene Person war auch so eine Art Wegweiser, Wegbegleiter, Wegbereiter, sodass ich zu einem Leben mit Jesus Christus gefunden habe. Und die zweite Frage, für wen könntest du heute ein Wegbereiter, ein Wegbegleiter, ein Wegweiser zu einem Leben mit Jesus sein. Ich möchte uns einige Momente zu Beginn doch der Stille geben, wo wir diese zwei Fragen kurz bewegen, bevor wir dann in den letzten Teil unserer Predigtreihe einsteigen. Lieber Herr, den Weg zu dir findet der Mensch selten alleine. Es bedarf anderer Menschen, die uns lieben, die uns wertschätzen, die es gut mit uns meinen und die uns das ermöglichen wollen, was sie selbst erlebt haben, nämlich im Leben mit dir Sinn, Erfüllung und Ziel und Halt zu haben. Ich danke dir für die Personen, Herr, die dazu beigetragen haben, dass so wie wir hier sitzen als deine Kinder, die dazu beigetragen haben, dass wir zu dir gefunden haben. Und ich danke deinem guten Geist und deinem Wort, der es uns ermöglicht hat, uns überzeugt hat, innerlich überzeugt hat, unser Leben dir anzuvertrauen. Ach Herr, und jetzt sind wir an der Reihe und dürfen für andere Wegweiser, Wegbegleiter sein. Und Herr, da bitten wir dich nun, dass du uns im Reden und im Hören auf dein Wort gleichermaßen segnest. Amen. Ja, Menschen helfen, Jesus zu finden. Ich möchte mit einer kleinen Flipchart-Zeichnung uns mit hineinnehmen, vielleicht auch gerade die Gäste, die jetzt heute zum ersten Mal da sind oder die letzten Wochen nicht im Gottesdienst sein konnten. Dieses Begebenheiten aus Johannes 1 ab Vers 35 ist ja ein regelrechtes Beziehungsgeflecht. Und in der ersten Predigt haben wir festgestellt, ich brauche den anderen, haben wir festgestellt, unter dem Thema Wegweiser, dass Johannes der Täufer Jünger hatte und dass er zwei seinen Jüngern, dem Andreas und dem Johannes, dass er gesagt hatte, oh schaut, er war ein Wegweiser, schaut, Da kommt das Opferlamm und hat damit Jesus Christus gemeint. Hier kommt Jesus Christus, hier kommt der, auf den wir warten, hier kommt der Messias. Er war ein Wegweiser, er hat von sich selbst weggewiesen auf jemand andersen hin, auf Jesus selber. Und er hat diesen Jüngern den Weg gewiesen und hat gesagt, schaut dort mal hin, geht mal dahin, da werdet ihr das finden, was ihr in eurem Herzen tragt, als Erwartung, nämlich den Messias. Wegweiser zu sein. Einfach mal den anderen zu sagen, du, schau doch mal da vorbei. Schau doch mal da rein in das Wort Gottes. Beschäftige dich doch mal damit. Ich glaube, das könnte dir helfen in deinen Lebensfragen. Deshalb machen wir auch diese Aktionsmonat im März. Einfach mal einladen und sagen, du, schau doch mal vorbei in dieser Broschüre. Ist da was nicht für dich dabei, was deinem Leben gut tun könnte, tragfähige Antworten bietet? Wegweiser sein ist eine Aufgabe. Dann haben wir gesehen, der Andreas, der so begeistert war, dass er gesagt hat, wir haben den Messias gefunden, dass er Heureka gerufen hat, so steht es im Griechischen. Nicht Heureka, ich habe es gefunden, das hat mein Leben begeistert, neu ausgerichtet, Jesus Christus. Er war nicht nur ein Wegweiser, er war ein Wegbegleiter. Ein Wegbegleiter für Simon Petrus, seinen Bruder. Der große Petrus, er bedurfte des kleinen Bruders Andreas, der ihn an die Hand genommen hat und der ihn ein Stück des Weges begleitet hat zu Jesus Christus hin. So fing das an mit Petrus. Es fing mit seinem Bruder an, der ein Wegbegleiter für ihn wurde. Und Simon Petrus, wir kommen später nochmal auf ihn zu sprechen, der wohnt mit Andreas in einem Ort, wo auch Philippus wohnt. Und dieser Philippus soll uns heute beschäftigen, weil dieser Philippus wird nicht nur Wegweiser, nicht nur Wegbegleiter, sondern er wird ein Wegbereiter. Er wird ein Wegbereiter für wen? Für Nathanael. Wegweiser, Wegbegleiter und Wegbereiter. Und heute wollen wir abschließend mal miteinander anschauen, wie eben Philippus für den Nathanael ein Wegbereiter zu einem Leben mit Jesus Christus werden konnte. Und dazu schauen wir in unser Wort Gottes hinein. Und ihr könnt es hier vorne mitlesen. Und die Flipchart werden wir erst am Ende nochmal brauchen, wenn wir alles miteinander zusammenfassen wollen. Ein Wegbereiter. Was zeichnet ein Wegbereiter im Gegensatz zu einem Wegweiser zu Jesus oder einem Wegbegleiter aus? Ein Wegbereiter, können wir hier so feststellen, der hat zumindest auf dem Herzen, den anderen zu motivieren. Ob das dann immer gleich so klappt, das sei dahingestellt, das werden wir gleich miteinander sehen. Aber wir lesen zunächst einmal den Text. Und da lesen wir am nächsten Tag, also nach diesen Begebenheiten hier, am nächsten Tag, heißt es, wollte Jesus nach Galiläa ziehen. Und er findet Philippus und er spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus war aus der Stadt Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Nicht ein Beziehungsgeflecht, man kennt sich. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Sohn, Josefs Sohn aus Nazareth. Ein Wegbereiter motiviert. Aber bevor ein Wegbereiter andere motivieren kann zu einem Leben mit Jesus Christus, muss er zuerst sich selber einmal von Jesus finden lassen. Oder er muss zuerst einmal von Jesus gefunden werden. Und genauso lesen wir es hier. Jesus findet Philippus, so lesen wir das hier. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an letzten Sonntag erinnert, die da waren. In der Predigt vom Wegbegleiter haben wir davon gesprochen, dass ein Mensch selten den Weg zu Jesus allein findet. In meinem Leben war das so, dass ich andere gebraucht habe, in eurem, in ihrem Leben vielleicht ganz ähnlich. Ganz selten findet ein Mensch den Weg, das Leben zu Jesus alleine. Aber hier haben wir solch ein Beispiel. Zumindest wird es hier so angedeutet. Philippus findet zu Jesus, weil Jesus ihn findet. Etwas Großartiges, etwas Wunderbares. Unmittelbar, direkt. Keine weitere vermittelnde Person wird hier genannt. Kein Wegweiser, wie es Johannes war. Kein Wegbegleiter, wie es Andreas für seinen Bruder war. Und auch kein Wegbereiter, wie wir heute sehen werden, wie es Philippus für den Nathanael war. Und ja, auch heute noch finden Menschen direkt zu Jesus. In Ländern, wo man keinen Zugang zu der Bibel hat. In Ländern, wo man keinen Gottesdienst besuchen darf. In Ländern, wo von Open Doors oft berichtet wird, dass die Menschen keine Bibeln, kein Wort Gottes, keine Gottesdienste besuchen dürfen. Aber Jesus erscheint ihnen im Traum. Jesus spricht sie direkt an. Und sie erkennen, das ist der Sohn Gottes und vertrauen ihm ihr Leben an. Wir müssen dafür beten, dass dies noch mehr geschieht. Aber so sehr wir dafür beten sollten, dass das noch mehr geschieht, umso weniger darf uns das aber von der Aufgabe entbinden, Gott zu fragen, Herr, für wen könnte ich ein Wegweiser, ein Wegbegleiter oder ein Wegbereiter sein? Es war damals schon die Ausnahme. Wenn ihr diese Flipchart anschaut, war es damals schon die Ausnahme, dass ein Mensch allein zu Jesus findet. Nur bei Philippus wird es hier berichtet. Hier bei Andreas und Johannes, sie hatten den Wegweiser Johannes gehabt. Simon Petrus hatte seinen Bruder als Wegbegleiter. Und Nathanael hatte wiederum den Philippus, als der ihm geholfen hat zu einem Leben mit Jesus Christus. Wir könnten also sagen, in dieser Begebenheit, die wir miteinander anschauen, in diesem Beziehungsgeflecht, ist das Verhältnis 3:1. 3:1. Und wer weiß, wenn wir hier ja lesen, dass Philippus auch aus der Stadt kam, in der Andreas und, wie heißt der zweite jetzt wieder, jetzt habe ich es gerade, Petrus natürlich, konnte ich das vergessen, der große Petrus, tritt ein bisschen in den Hintergrund in dieser Predigtreihe, das ist schon auch mal gut so. Ja, also Philippus kommt auch aus dieser Stadt von Andreas und Petrus aus Bethsaida oder Bethsaida. Vermutlich kannten die 30. Wenn es hier Stadt heißt, übersetzt wird, dann wäre das aus heutiger Sicht wohl eher ein Dorf. Ich weiß nicht, wer von euch, wer von Ihnen ist in einem Dorf groß geworden? Ah doch, da gehen doch einige Hände hoch. Ja, auch. Ja, querbeet hier, nicht? Ich weiß nicht, ob ihr mir so recht geben würdet. Ich bin auch in einem 800-Seelen-Dorf, wie das damals so hieß. Und es hat auch das Dorf hat auch noch den Ausdruck Dorf im Namen getragen, Rohrdorf. 800 Seelengemeinde. Ich weiß nicht, wie groß euer Dorf war, aber da kannte doch jeder jeden, nicht? Und es war für mich als kleiner Junge, war das auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite aber manchmal auch etwas besorgniserregend. Schön war es, wenn ich mit meinem Bonanza-Fahrrad, das ich mir damals gewünscht habe und das mir meine Eltern zur Verfügung gestellt haben, bin ich heute noch dankbar, dass ich, wenn ich von meinem Bonanza-Fahrrad unfreiwillig abgestiegen bin, dass dann immer einer im Dorf war, der wusste, wo der Junge hingehört. Und dann schnelle Hilfe da war. Aber wenn man einen Streich gespielt hat, einen Schabernack, und hat nicht so richtig bedacht, wer einem sieht oder dass man gesehen werden könnte, dann war diese Nachricht schneller zu Hause, als du daheim angekommen bist. Das sind die Nachteile vom Dorf an dieser Stelle. Vielleicht war es hier eben bei diesen dreien genau das Gleiche. Vielleicht hat er Philippus gehört, wie Andreas von seinem Heureka-Erlebnis erzählt hat, dass er Jesus gefunden hat. Vielleicht hat Philippus davon gehört, wie der Petrus erzählt hat, dieser Jesus hat mir dem Unbeständigen, ihr wisst doch, wie unbeständig ich bin und so mal hoch und mal runter, dass er zu mir gesagt hat, ich werde einmal ein Felsen sein, an dem man sich ausrichten kann, auf dem man bauen kann, der beständig ist. Vielleicht hat Philippus davon gehört. Und vielleicht waren sie doch eben Wegweiser zum Philippus. Wir wissen es nicht. Es könnte aber sein. Aber es ist schon so, ihr Lieben. Den Weg zu Jesus findet ein Mensch selten alleine. Und wenn es Ausnahmen gibt, bestätigen sie diese Regel. Und jetzt heißt es von Philippus, der sich von Jesus hat finden lassen, von Gottes Wort her, so lesen wir es hier, Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, also hier wieder Heureka, nicht gefunden, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Ich finde es interessant, dass Philippus, wie er auftritt gegenüber Nathanael und wie er seinen Fund beschreibt, nämlich Jesus Christus. Er sagt, das ist der, der von dem Mose schon geschrieben steht und von den Propheten berichtet haben. Jesus, der Sohn Josefs aus Nazareth. Warum dieser ausführliche Hinweis auf das Alte Testament? Das finden wir ja bei den anderen Begebenheiten in diesem Kapitel nicht. Warum ausgerechnet bei Nathanael? Ich glaube, dass es ganz viel mit Nathanael zu tun hat, mit seiner Person, wie er unterwegs ist, wie er gestrickt ist, was ihm wichtig ist. Und Philippus wusste, damit kann ich ihn vielleicht motivieren. Damit kann ich ihn vielleicht gewinnen, auf die Spur, sich mit Jesus Christus zu beschäftigen. Indem ich ihm sage, diesen Jesus, den ich jetzt gefunden habe in meinem Leben, du schau, und du schaust doch oft ins Alte Testament hinein. Da steht schon von ihm bei Mose und die Propheten haben von ihm geschrieben. Ein Wegbereiter will den anderen motivieren. Darf ich dich ganz persönlich fragen, wer ist dein Nathanael, für den du ein Wegbereiter sein könntest? Und durch was müsstest du Mose und die Propheten ersetzen, damit dein Nathanael motiviert ist, über ein Leben mit Jesus Christus nachzudenken oder sich auf die Spur zu begeben? Findet er vielleicht was in dieser Broschüre, die wir jetzt ausgeteilt haben und diesen Aktionsmonat starten? Ich weiß, es ist gar nicht so einfach, darüber nachzudenken. Was könnte den anderen motivieren, dass er bereit ist, mal über Gott und die Welt und sein Leben mit Gott nachzudenken? Und wisst ihr, was ich so tröstlich finde? Es muss auch gar nicht richtig hundertprozentig klappen. Das sehen wir doch hier beim Philippus, schaut mal hin. Wenn das nicht gleich hundertprozentig hinhaut, und es muss auch gar nicht hundertprozentig hinhauen, damit Gott was draus machen kann, dann sei getrost. Wie war es denn hier beim Philippus? Das war auch sehr holprig und sehr und wenig zielführend, seine Motivationsstrategie, wenn ich es mal so nennen darf. Und woher wir das wissen? Nun schaut doch mal, der weitere Verlauf dieser Begebenheit. Eben hat noch Philippus das so abgeschlossen, nicht? Beim Alten Testament, bei Mose wird berichtet und die ganzen Propheten haben davon berichtet, von Jesus, dem Sohn Gottes. Und dann fügt er hinzu, aus Nazareth. Und ich glaube, nachher hätte er sich gedacht, das hätte ich mal lieber nicht hinzugefügt. Aus Nazareth. Genau da springt Nathanael drauf ein. Genau da hat er ihn und packt er ihn. Und er sagt die berühmt gewordenen Worte mit dem nächsten Bild. Was kann denn schon aus Nazareth Gutes kommen? Ich glaube, als der Philippus diesen Satz, diese Frage gehört hat, da ist er in sich zusammengesogen und hat sich gedacht, warum habe ich aus Nazareth gesagt? Ein Wegbereiter motiviert nicht so, sondern soll auch einladen. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber zunächst müssen wir einmal festhalten, der Versuch zu motivieren, der ist bei Philippus ein Stück weit nach hinten losgegangen. Bei Nathanael bricht die Skepsis jetzt durch, die schon in ihm da ist auch. Und jetzt müssen wir wissen, Nathanael kommt aus Kana in Galiläa, nur 15 Kilometer nördlich von Nazareth. Ich habe es doch mal nachgelesen. Er kannte also wohl auch diesen Ort Nazareth. Er kannte den Ruf dieses Ortes und wusste vielleicht auch, dass er eher verrufen ist. Und deshalb dieses geflügelte Wort, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und die Antwort ist ja impliziert, nicht? Aus Nazareth kann nicht viel beziehungsweise gar nichts Gutes kommt und schon gar nicht der Messias, den du meinst, in Jesus Christus gefunden zu haben. Wenn das der Sohn Josefs ist aus Nazareth, dann kann das nicht der Messias sein. Warum? Schon allein die Tatsache, dass Nazareth im ganzen Alten Testament nie erwähnt wird. Es wird so viel über den Messias geredet. Du hast recht, bei Mose und bei den Propheten. Aber Nazareth wird nie in Verbindung mit dem Messias gebracht. Bethlehem bei Micha, ja, da wird es genannt, aber Nazareth doch nicht. Die Frage von Nathan war also gar nicht unberechtigt. Später in Johannes 7, darf ich euch das nur kurz weitergeben, im siebten Kapitel Johannes-Evangelium, da berichtet Johannes über eine Diskussion unter den Juden über Jesus. Und ich lese euch die Verse, Kapitel 7, ab Vers 40, von Jesu Worte beeindruckt. Ja, das waren die Menschen damals oft. Von Jesu Worte beeindruckt, meinten einige aus der Menge. Und jetzt kommt's, wie werten wir das, was wir hier über Jesus hören, was wir von ihm hören, wie wir ihn erleben. Und dann schreibt Johannes, dass einige aus der Menge meinten, das ist wirklich der Prophet, auf den wir warten, aus den Mosebüchern. Manche sagten sogar, er ist der Messias. Andere wandten ein, seit wann kommt denn der Messias aus Galiläa? Heißt es nicht in der Schrift, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein wird und dass aus Bethlehem stand, dem Ort, wo David lebte? Und so kommt es also da zu einer Spaltung in der Menge, wie man Jesus zu sehen hat und einzuordnen hat. Wenn wir das übertragen auf heute, sind wir davon gar nicht so weit entfernt von damals. Bis heute stoßen sich die Menschen an Jesus, wenn sie sich überhaupt mit ihm beschäftigen. Also Liebe vom Tellerwäscher zum Millionär. Solche Geschichten, die nimmt man Menschen noch ab. So schön, um wahr zu sein. Wenn einer vom Tellerwäscher zum Millionär hochkommt. Das mag dir noch angehen. Aber ein einfacher Handwerker, so wie es Jesus Christus war, der soll plötzlich zum Mitglied der göttlichen Dreieinigkeit werden. Und er soll der Einzige sein, der Weg zu Gott, dem Vater im Himmel sein könnte. Und damit alle anderen Religionen nach hinten stellt, was das anbelangt. Und einer, der jämmerlich am Kreuz scheiterte, der wird zum Heiland der Welt hochstilisiert? Ich bitte schön, wo lebst du? Und Goethe hat schon gesagt, mir willst du solch ein Jammerbild am Holze zum Gotte machen. Unser großer Denker und Dichter Goethe. Mir willst du solch ein Jammerbild am Kreuze zum Gotte machen. Und viele denken das heute genauso. Skepsis aller Orten in den Köpfen und in den Herzen. Nicht nur bei Nathanael, auch heute bei unseren Menschen. Und wenn wir mit ihnen unterwegs sind, dann spüren wir das und erleben wir das doch auch. Ja, lieber Philippus, das mit dem Motivieren, das hat nicht so gut geklappt an dieser Stelle. Aber jetzt darf uns Philippus groß werden an der Stelle. Wisst ihr warum? Ich möchte es euch sagen. Weil er großartig reagiert hat in dieser Situation nun. Er hätte sich ja, denken wir es mal ganz kurz durch, er hätte sich frustriert zurückziehen können. Hätte sagen können, ah, da bin ich in ein Fettnäpfchen getreten, da mache ich mich mal lieber aus dem Staub, gehe ich zwei Straßen weiter und Nathanael, naja gut, lass mal, vergessen wir's. Er hätte sich frustriert oder auch beleidigt zurückziehen können. Aber er spricht eine Einladung aus. Komm und sieh. Er hätte eine theologische Debatte führen können. Lass uns zwei Bibeln holen, Altes Testament, zwei Schriftrollen. Lass uns schauen, wie es im Alten Testament aussieht über den Messias und so weiter. Und wo Jesus drin vorkommt oder wo du meinst, dass er nicht drin vorkommt. Man hätte eine theologische, philosophische Debattierrunde machen können. Nichts gegen theologische Gesprächskreise. Ich glaube, dass wir die heute mehr denn je auch brauchen, auch aus Kinder Gottes. Um uns mal wieder über biblische Dinge tiefgehend zu unterhalten und zu verständigen. Aber er verzichtet auf diese Theologiekreise und spricht einfach eine Einladung aus und sagt, Nathanael, mach du dir doch selber ein Bild. Ich traue dir es zu, dass du mit den Stärken, die du hast und mit der Skepsis, die du mitbringst, ein eigenes Bild machen kannst. Aber sei so gut, lass dich einladen. Komm und sieh. Also statt auf die frustrierte Variante oder auf die Rückzugsvariante zu setzen oder auf die theologische Debattiervariante, setzt er ganz auf die Variante einladen. Und das finde ich großartig und nachdenkenswert. Wisst ihr, man kann das alles so kompliziert machen, aber ich merke in Johannes 1, wird plötzlich einfach alles so einfach. Machen wir es einfach, heißt in dem Sinne simpel. Ein simpel war, da wo ich herkomme, eigentlich ein Dorfkopf. Du simpel. Wenn ich das gehört habe als junger Mensch, da auf der Schwäbischen Alb, wo ich groß geworden bin, da wusste ich, ja, der andere meint es nicht gerade nett oder gut mit mir. Aber simpel heißt auch einfach. Machen wir es doch mal wieder simpel, einfach. Und Johannes 1 will es einfach für uns machen. Und wir können es aber auch so sehen, nicht nur mach's mal einfach in der Form von simpel, sondern mach's doch einfach mal wieder. Machen wir es einfach, warten wir nicht länger. Machen wir es doch einfach mal wieder, uns von Jesus zu gebrauchen lassen als Wegweiser, als Wegbegleiter, als Wegbereiter. Machen wir es einfach und machen wir es doch einfach mal wieder an dieser Stelle. Davon lebt Johannes 1 an dieser Stelle. Ich möchte euch von Dirk erzählen, bevor wir auf Nathanael noch zu sprechen kommen. Ich möchte euch von Dirk erzählen. Dirk hat sich in meinem Büro verewigt, in Form eines Papageis aus Balsamholz. Ich habe leider vergessen, ihn heute Morgen einzupacken. Den hätte ich ihn euch gezeigt. Der ist nicht viel wert, dieser Balsam-Papagei, der auch ganz leicht ist. Aber er ist wertvoll für mich, weil er mich an ihn erinnert. Wir hatten einen evangelistischen Abend gemacht, mit Super 2, früher hießen die Man nimmt 2. Und mit dem einen habe ich auch jahrelang zusammen Fußball gespielt, wir kennen uns ganz gut. Hatten wir den eingeladen, einen evangelistischen Abend gemacht. Und die haben schon direkt eingeladen, auch so sich mit Jesus Christus und Gott zu beschäftigen, mit dem eigenen Leben. Und nach dieser Veranstaltung hatte ich noch die Abschlussmoderation zu machen. Und ich habe die gemacht und kaum war die vorbei, da sah ich auch schon, wie Dirk ich kann ihn damals noch nicht vom Namen her, aber wie ein junger Mann auf mich zukommt. Und ich merkte schon so, also der hat ein bisschen einen dicken Hals und kam ein bisschen geschwollen und der hat auch was, der bringt jetzt was. Also und so war es dann auch. Er hat mir schon ganz schön zugesetzt, voller Skepsis und ablehnend, ein paar unschöne Worte. Und ich wusste gar nicht so, wie mir geschah. Aber da war einer von dem, was an diesem Abend geschah, innerlich doch auf der einen Seite angetan, auf der anderen Seite aber auch voller Ablehnung. Und doch, als ich alles so ein bisschen abgekühlt hatte, gab er mir später seine Adresse. Und irgendwie haben wir gemerkt, wenn wir jetzt mal Jesus außen vor lassen, verstehen wir uns eigentlich doch so auf den ersten Blick ganz gut. Ich habe dann Tage später Mut gefasst und habe ihn angerufen. Ich habe gesagt, Dirk, also der Abend, der ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, ist mir nachgegangen. Sag mal, was hältst du denn davon, wenn wir uns einfach mal treffen? Abseits von dem, was in diesem Abend war. Einfach mal treffen und dass wir mal reden über das, was sich da wirklich so aufgebracht hat, aber auch was du auf dem Herzen hast, was vielleicht so dahinter steckt. Ich merke ja auch, dass dich das umtreibt. Du bist ja nicht einfach nur kalt, rücksichtslos gegangen, sondern es hat dich beschäftigt, ist mit dir gegangen. Wollen wir uns mal Zeit nehmen miteinander? Und der Dirk hat sich darauf eingelassen und ich habe an dieser Stelle gemerkt, eine Erfahrung an dieser Stelle, bei Skeptikern schauen nicht so sehr oder nur auf den Kopf, auf die Denkblockaden, die sie hier oben haben, intellektuell, sondern schau auch auf ihr Herz. Da verbirgt sich oft eine Sehnsucht. Aber zuerst kommen sie mit ihrem Kopf. Und die Sehnsucht steckt dahinter für ihr Leben. Und so war es bei Dirk auch. Wisst ihr, wir sind einfach die Evangelien immer wieder mal durchgegangen, so da gelesen, dort gelesen. Mir war es wichtig, dass er die Geschichten Jesu hört. Nicht theologische Abhandlung, sondern dass er Jesus kennenlernen kann, indem er das Evangelium mit mir liest, wir drüber reden. Und dann geschah eben im Lesen und im Besprechen des Evangeliums, dass er Jesus für sich entdeckt hat. Und er hat ihn für sich entdeckt als einer, der ihn ernst nimmt. Wo er, und das hat er mir dann gestanden, im Elternhaus nicht ernst genommen wurde. Darunter hat er gelitten, dass er im Elternhaus nicht ernst genommen wurde. Und jetzt merkt er durch das Lesen der Bibel, dass in Jesus Christus da einer da ist, der ihn ernst nimmt, der ihn wertschätzt. So hat er zu Jesus Christus gefunden an dieser Stelle. Und dann hat er mir zum Geburtstag eben diesen Papagei geschenkt. Und der steht bei mir jetzt im Büro und erinnert mich immer wieder an den Dirk und erinnert mich daran, genauer hinzuschauen bei den einzelnen Menschen. Und erinnert mich daran, Mut zu finden, auch bei Menschen, die skeptisch unterwegs sind oder aufgebracht sind am Anfang, sie einzuladen. Und ich möchte auch sagen, warum wir Mut haben dürfen, sie einzuladen. Weil es ist jetzt der dritte Punkt, den wir bei Philippus in seinem Begegnung mit Nathanael lernen können. Das dritte ist, ein Wegbereiter darf vertrauen. Aber wem? Er darf Jesus vertrauen. Dass Jesus das schon richtig macht. Meine Frau und ich, wir waren vor einiger Zeit bei einem Geburtstag eingeladen. Der Mann feierte seinen 50. Geburtstag. Und dann wurde ihm ein Ständchen gebracht von seiner Familie und da wurde ein alter Schlager von Peter Alexander bedient, der Papa wird schon richten. Ich weiß nicht, wer den kennt, müsste mal wieder auf YouTube nachschauen, Peter Alexander, unvergleichlich in seiner Art, der Papa wird schon richten. Ihr Lieben, ich möchte euch, wenn Gott euch als Wegbereiter benutzen möchte für andere Menschen, dann vertraut darauf, dass der Papa im Himmel, dass Gottes Geist das schon richten wird. Das können wir hier erleben an dieser Stelle. Der Vater im Himmel wird es schon richten. Und er muss sowieso das Entscheidende tun an dieser Stelle. Wir lesen es miteinander. Jesus sah Nathanael kommen und sagte, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Jesus sagte, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Und da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Schon ein paar Merkwürdigkeiten hier in diesem Text, aber Merkwürdigkeiten heißt ja auch immer, würdig sich was zu merken. Jesus sieht also hier zunächst in Nathanael nicht zuerst den Skeptiker. Er sieht nicht zuerst den Skeptiker, sondern er nennt ihn einen wahren Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Was heißt das? Er spricht seinen Charakter an. Ein wahrer Israelit, das ist einer, der um Gott ringt. Das ist einer, der mit Gott ringt. der gewissenhaft ist, der tiefsinnig ist, der treu und zuverlässig auch versucht, nach bestem Gewissen und von den Geboten Gottes her zu leben. Ein wahrer Israelit. Klammer auf, nicht so wie Jakob, der diesen Namen Israel da damals bekommen hat. Das war ja ein Listiger und ein Betrüger. Aber hier sagt Jesus in Nathanael, in dir haben wir einen wahren Israelit. Einer, der durch und durch aufrichtig ist. Der täuscht nicht, der betrügt nicht, der ist ehrlich, der ist echt, der ist aufrecht und aufrichtig. Und Nathanael, also wisst ihr, da verblüfft mich der Nathanael an dieser Stelle. Seine Antwort lautet, woher kennst du mich? Also ganz ehrlich, Nathanael, du musst ja vor Selbstvertrauen strotzen. Nicht, da sagt Jesus so wunderbare Dinge, ein wahrer Israelit, durch und durch aufrichtig und aufrecht. Und Nathanael sagt, Jesus, woher kennst du mich? Genau das bin ich. So bin ich gestrickt. So bin ich unterwegs. Ganz schönes Selbstvertrauen, nicht? Ich da, wenn ich sowas höre über mich, dann würde ich erstmal sagen, einen Ball flach halten. Innerlich freut's einem. Innerlich denkt man, noch mehr, kommt noch ein bisschen mehr und so. Aber das tut so gut. Aber wir würden in unserer Bescheidenheit es nach von uns weisen und dann vielleicht, lassen wir sagen, nach oben weisen und ihr wisst, wie wir da unterwegs sind. Aber die Antwort von Nathanael könnte auch bedeuten, woher kennst du mich? Bei Jesus, bei dir, merke ich plötzlich, da fühle ich mich erkannt. Da fühle ich mich nicht verkannt, sondern verstanden. Da fühle ich mich nicht länger in dieser Schublade Skeptiker, wo mich alle im Dorf hineinstecken. Und wo es dann immer so schön heißt, der will auch immer nur das Haar in der Suppe finden. Und wenn es nur um Nazareth geht. Und er will und kann sich doch gar nicht überzeugen lassen. Merkt ihr das? Und dann sagt ja Jesus, ich habe dich schon unter dem Feigenbaum gesehen. Ich weiß gar nicht, wofür der Feigenbaum steht, ob er da immer Mittagspause gemacht hat bei seiner Arbeit. Keine Ahnung. Aber ich habe auch gelesen, dass der Feigenbaum bei treuen Israeliten ein Ort ist, über Gott nachzudenken und zu beten, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Egal wie dem auch sei, Nathanael merkt, dass Jesus mich in meiner Lebenswirklichkeit kennt. In meinem Charakter und wie ich mich aufhalte, wo ich bin und was mir das bedeutet. Hier erkennt mich einer in meiner Lebenswirklichkeit, in meiner Realität meines Daseins. Und ihr Lieben, deshalb dürfen wir darauf vertrauen, dass Jesus die Menschen genau kennt. Dass er sie besser kennt und tiefer kennt, als wir es tun können. Und dass er auch heute noch weiß, wie er Menschen, für die du ein Wegbereiter sein kannst, dass Jesus genau weiß, wie er sie persönlich ansprechen kann. Darauf sollten wir vertrauen. Nathanael fühlt sich bei Jesus erkannt und verstanden. Und jetzt noch ein Gedanke, Jesus dreht den Spieß jetzt rum an dieser Stelle, nicht? Das sehen wir mit dem nächsten Bild, da geht es ja noch weiter zu dem Thema Vertrauen. Jesus dreht den Spieß um und er weist Nathanael darauf hin, dass er nun ihn, also Jesus selbst, besser erkennen und tiefer erfahren wird. Also Nathanael macht die Erfahrung, Jesus kennt mich und verkennt mich nicht. Und jetzt sagt Jesus, weißt du was? Und jetzt wirst du mich noch tiefer kennenlernen und besser verstehen. Jesus sprach, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du? Aber du wirst noch viel Größeres erleben. Ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Mit Menschensohn meint Jesus Christus sich selbst. Ihr werdet es erleben, dass der Himmel offen ist. Dass in mir, Jesus Christus, der Himmel offen ist. Und dass die Engel an einer Leiter hoch und runter steigen zu dem Menschensohn. Nathanael kommt vom Alten Testament her. Der wusste sofort, Engel hoch und runter, Himmelsleiter, Jakob, Genesis 28. Jakob auf der Flucht vor der Rache Esaus, träumt nachts von der Himmelsleiter, auf der Engel auf und runter steigen. Als er aufwacht, nennt er diesen Ort, an dem er übernachtet hat, und wo Gott ihn im Traum gestärkt hat durch dieses Bild, nennt er diesen Ort Bethel. Lest es nach, Genesis 28, Haus Gottes. Dort in Bethel habe ich Gott angetroffen. Und Jesus macht jetzt mit diesem Bild hier deutlich, lieber Nathanael, an dem Ort, an dem Gott nun anzutreffen ist, das ist der Menschensohn, das bin ich selbst. Ich, der Jesus, der Messias, der Sohn Gottes. Lest mal die Evangelien, wo Engel Jesus beigestanden sind. Es wird zweimal auf jeden Fall berichtet. Einmal in der Wüste, wo Jesus seine Öffentlichkeitswirksamkeit angefangen hat und vom Teufel versucht wurde. Da heißt es an einer Stelle, dass die Engel ihn gestärkt haben. Und dann noch im Garten Gethsemane, wo alles so spitz auf Knopf stand, dass er durchhält und den Weg ans Kreuz, der vorgesehen war, zu unserem Heil durchhält. Auch da kamen die Engel und haben ihn gestärkt. Herabgestiegen, hinuntergestiegen auf der Himmelsleiter. Der Himmel ist offen in mir, Jesus Christus. Und der Ort, an dem Gott und der Himmel zu finden ist, der bin ich, Jesus Christus. Ihr werdet Größeres noch erleben. Und Johannes schreibt in seinem Evangelium von dem Größeren. Hochzeit zu Kanaa, Wasser wird Wein, Kranke werden heil, Stürme werden gestillt, Tote auferweckt, er selbst wird von den Toten auferweckt. Für Nathanael hat sich das bewahrheitet. Er hat Größeres und Tieferes von Jesus Christus erlebt. Und wer bitteschön hat für Nathanael den Weg bereitet zu all dem Wunderbaren, was jetzt hier nur angedeutet worden ist? Wer hat den Weg bereitet? Kein geringerer als eben Philippus. Philippus war der Wegbereiter zu einem Leben mit Jesus. Und damit mit der nächsten Folie möchte ich das gerne zusammenfassen. Wegbereiter sein heißt, lass dich von den skeptischen Argumenten der Menschen nicht einschüchtern. Versuch vielmehr das Nazareth-Syndrom zu überwinden. Nicht Nazareth steht dafür, wie kann das sein, wie kann das möglich sein, wie sollte das geht doch gar nicht und so weiter und so fort. Lass dich vom Nazareth-Syndrom nicht bestimmen, sondern überwinde es. Und das können wir von Philippus lernen, wie man das überwinden kann. Erstmals überlege dir, wie kann ich den anderen motivieren, dass er dranbleibt und in seiner Skepsis nicht weggeht. Und das Zweite, lad ihn doch einfach ein und sag, du, ich traue dir zu, dass du selbst deine Skepsis überwinden kannst, wenn dir es wirklich darum geht, weiterzukommen. Traue ich dir es zu, lass dich doch mal einladen, geh doch mal mit, mach doch mal da mit bei dieser Projektwoche oder einem Glaubenskurs oder beschäftige dich einfach mal. Darf ich dir helfen? Und das Dritte, wir dürfen so groß vertrauen, dass der Papa im Himmel es schon irgendwie richten wird. Das entspannt doch, oder? Das entspannt ungemein an dieser Stelle. Jesus wird schon richten. Und jetzt möchte ich gerne unser Schaubild zum Ende dahingehend noch fertigstellen. Wir hatten die untere Schiene nicht, wo die Menschen unterwegs waren, so wie wir, Johannes, bis hin zum Nathanael. Übrigens schön, nicht mit Johannes hat es angefangen, Johannes 1 und dem Täufer. Und das hat sich dann durchgezogen wie ein Beziehungsgeflecht bis hin zum Nathanael, wie es uns berichtet wird. Und in allem war Jesus selber beteiligt und dabei. Und Jesus hat auf ganz unterschiedliche Weise nun mit diesen Menschen, die ihm dann in seine Nähe kamen, reagiert. Und das macht mir Jesus an dieser Stelle auch wieder groß, weil es bei ihm nicht nach Schema F geht. Sondern hier bei dem Ersten, das Grüne, das war ja Andreas und Johannes. Johannes der Täufer war der Wegweiser. Dann kommen sie zu Jesus und was macht Jesus, erinnert ihr euch? Er stellt ihnen eine Frage. Ich male einfach nur das F hin. Er stellt ihnen eine Frage, was sucht ihr? Sagt mir mal bitte, was ihr für euer Leben sucht. Das ist eine tolle Frage, auch um tiefergehende Gespräche mit anderen Menschen zu beginnen. Sag mal, was suchst du wirklich für dein Leben? Und dann spricht Jesus selber die Einladung aus, nicht? Kommt und seht. Ich gebe euch Anteil an dem, wie ich lebe, wie ich wohne, was ich mache. Einladen die anderen. Das war hier. So ist Jesus mit Andreas und mit Johannes umgegangen. Dann kommt diese Geschichte, wo der Andreas zum Wegbegleiter wird zu Simon Petrus. Und wie geht Jesus mit Simon Petrus um, als er zu ihm kommt? Er schenkt ihm eine Verheißung. Ich habe es vorhin schon angedeutet, in der Predigt habe ich das mitbekommen. Er hat ihm eine Verheißung geschenkt, nicht? Du, dieser Unbeständige, aus dir kann ich einen Käfers machen, einen Felsen. Und das hat Petrus innerlich bewegt und getroffen. Und dann haben wir hier den Philippus, der aus der Stadt von Andreas und von Petrus kommt. Und wie geht Jesus mit ihm um? Ich male ein großes A hinein. Er fordert ihn auf, folge du mir nach. Ganz direktiv, ganz klar, folge du mir nach. Jesus wusste, das ist das, was der Philippus braucht. Folge du mir nach. Und dann kommt diese Begebenheit, wo Jesus Nathanael begegnet. Und was haben wir da heute gelernt an dieser Stelle? Ich male mal ein Z hin. Für Zuspruch. Ich kenne dich wirklich. Auch wenn die anderen sagen, du bist der Dauerskeptiker. Nein, du bist ein wahrer Israelit. Du bist aufrichtig, gewissenhaft und tiefgründig. Ich kenne dich. Und dann nicht nur einen Zuspruch, sondern ich mal wieder V, eine Verheißung. Du wirst Größeres sehen. Du wirst mich noch tiefer kennenlernen als jetzt. Merkt ihr, wie Jesus Christus in diesem ganzen Geschehen, in diesem ganzen Beziehungsgeflecht, der eigentliche Wirkende ist? Der Papa, der Vater im Himmel, der Geist Gottes, Jesus Christus, wird schon richten. Aber er will es richten, indem wir, so wie die Menschen hier, bereit sind zu überlegen, Herr, wem kann ich ein Wegweiser sein? Wem kann ich ein Wegbegleiter sein? Und wem kann ich sogar ein Wegbereiter sein? Ich möchte euch jetzt, mit der letzten Folie habt ihr nochmal unser Projektmonat, wo wir einladen wollen. Ich möchte euch jetzt einige Momente der Stille nochmal geben, wo ihr euch Gedanken machen könnt, mit Jesus besprechen könnt, was Gottes Geist euch aufs Herz gelegt hat. Und dann wollen wir noch ein Lied miteinander singen oder instrumental hören wir noch ein bisschen was. Wolltet ihr Stille einfach ein bisschen durch Musik untermalen? Das wäre schön an dieser Stelle. Nehmt diese Zeit, es ist eine ganz wertvolle Zeit. Für mich meistens der Höhepunkt im Gottesdienst, wo wir das Wort Gottes gehört haben, wo Gottes Geist zu uns gesprochen hat, dass wir dann mit Gott reden dürfen. Er ist ja da. Als Höhepunkt dieses Gottesdienstes, Gott zu begegnen in der Stille. Betet mit ihm, redet mit ihm, was er euch zu sagen hat, was ihr ihm zu sagen habt. Amen.